Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Hüftschmerzen gehören zu den häufigsten Gründen, warum Menschen im Alltag plötzlich eingeschränkt sind. Ein Ziehen in der Leiste, Probleme beim Schuhe anziehen oder das Gefühl, dass jede Bewegung schwerer fällt als früher. Viele fragen sich dann, ist das nur Verschleiß oder steckt mehr dahinter? Und vor allem, wann reicht eine konservative Therapie noch aus und wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Operation? Genau darüber sprechen wir heute. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Medizin Direkt. Hallo und grüß Gott, Herr Professor Dr. Beckmann. Mich freut es wahnsinnig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns vorbeizuschauen im Podcast und tatsächlich über ein ganz, ganz spannendes Thema zu sprechen. Die Hüfte und dann im Speziellen natürlich auch noch die Hüftendoprothetik. Hallo und herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Professor, jetzt nehmen Sie uns erstmal mit. Ihre Patienten kennen Sie, aber nehmen Sie mal unsere Zuhörerinnen und Zuseher mit in dem Ganzen. Woher kommen Sie, wie kamen Sie auf Orthopädie und wie war der Weg bis jetzt?
Also ich bin jetzt über 50 und ich habe diesen Beruf tatsächlich gewählt, schon sehr früh, mit 15 etwa. Schlüsselerlebnis war, dass ich mich an einer Flasche geschnitten habe. Ich wollte nicht akzeptieren, dass der Drehmechanismus dieser Wasserflasche nicht aufgeht und habe eine Zange angesetzt, bin abgerutscht und habe mir wirklich sehr böse hier reingeschnitten. Und ich hatte just an dem Tag ein befreundetes Ehepaar dabei, die Notarzt fahren. Und die haben mich dann vor Ort noch genäht, also betäubt, genäht, alles direkt vor Ort. Ich musste gar nicht woanders hin, es war mitten am Berg. Und das hat, glaube ich, das war eines der Schlüsselerlebnisse. Zum anderen habe ich immer sehr, sehr viel Sport gemacht und allein dadurch war die Orthopädie, also irgendwas mit Knochen und Gelenken, sehr nahe. Und mein Vater wollte das nie. Mein Vater wollte, dass ich Politik mache, Wirtschaft mache und wahrscheinlich auch zusätzlich dann jetzt noch eine kleine Trotzreaktion, warum ich dann unterm Strich gesagt habe, ich mache Medizin und ab dem Zeitpunkt ging es in die Richtung und dann hatte ich Glück, habe Medizin hier in München studiert, also Schule in München, bin Münchner, gebürtiger Münchner, Schule hier in München, Studium hier in München, bin dann für 10 Jahre nach Regensburg, habe dort habilitiert, also meinen Professor gemacht, war dann 10 Jahre in Stuttgart an der Sportklinik. Hab dort den Schwermetall, also das, was ich kann, sprich Prothetik, ausgebaut, war dort zum Schluss Chefarzt und bin dann jetzt seit 4 Jahren, fast auf den Tag genau, seit 4 Jahren jetzt in München wieder zurückgekommen an eine Klinik, Barmherzige Brüder, bekannt für vor allem Prothetik, aber noch für viel, viel mehr. Aber meine Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie ist eben vor allem bekannt für künstliche Gelenke und da habe ich ein großartiges Team, weil das ist nicht eine Person, sondern das ist immer ein riesen Team und dieser Klinik darf ich eben jetzt vorstehen und das macht sehr viel Spaß, weil ich halt vor allem das mache, was ich am besten kann oder das Einzige, was ich kann und das von morgens bis abends.
Es ist echt schön zu hören, Herr Professor, und vor allem schön für alle Münchner so gesehen, dass Sie wieder zurückgekommen sind vom Schwabenländle, wie ich mal sagen würde, ja. Vom Kessel zurück in die Landeshauptstadt in München. Echt wirklich toll. Tatsächlicherweise möchte ich noch mit reinbringen, die Barmherzigen Brüder sind ja tatsächlich schon eine spezielle Klinik. Gell? So ab und zu, wir hatten es jetzt so auch im Vorgespräch ein bisschen, so ab und zu so ein bisschen unterm Radar. Die Endoprothetik ist tatsächlich bekannt in München, von den Barmherzigen Brüdern, aber kaum einer, glaube ich, weiß, dass die innere Medizin zum Beispiel unter anderem mit die medizinische Abteilung vom FC Bayern München unterstützt. Mhm. Und tatsächlicherweise in ihrem Team ist ja eine der Mannschaftsärztinnen von den FC Bayern Frauen drin. Also ist ja schon nicht ganz so ohne in dem, sage ich mal, großen Sport des Fußballs da groß mitzuwirken. Also echt toll. Jetzt lassen Sie uns mal zu dem Thema kommen, auf das wir heute so gehen, auf die Hüfte. Jeder kennt's. Ein Patient kommt zu Ihnen und sagt, ich habe Hüftschmerzen. Was steckt denn da meistens so dahinter?
Relativ schwierig zu beantworten, weil Hüftschmerzen hängt vor allem vom Alter ab. Und es gibt Erkrankungsbilder, die im Kindesalter oder Säuglingsalter schon in Erscheinung treten. Kindesalter, im jugendlichen Alter und dann im Erwachsenenalter. In meiner Sprechstunde kommen vor allem Erwachsene und ältere Erwachsene. Da ist sehr naheliegend, weil wir eben auch eine Klinik sind, die bekannt ist für Endoprothetik. Deswegen kommen sehr viele schon mit Arthrose und Arthrose-Schmerzen und ganz typischen Arthrose-Schmerzen, das heißt ältere Menschen. In allen anderen Altersgruppen muss man zumindest wissen, was da sein kann. Viele sind dann auch Vorboten, wenn die nicht erkannt werden oder nicht therapiert werden, die eben dann zu frühzeitigen Arthrosen führen können. Die meisten, zumindest in meiner Sprechstunde, und wir werden wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs immer mehr auch auf die Arthrose übergehen, ist es so, dass das Patienten sind, die eben Schmerzen haben, typischerweise Leistenschmerzen, wellenförmiger Verlauf und eben zu mir kommen. Aber zu der konkret gestellten Frage, es ist wirklich altersabhängig und dann muss man schauen, was für dieses Alter typisch ist. Meistens, also was ja heutzutage völlig verloren geht, ich habe es zum Glück noch von der Pike auf gelernt, dass man einen Patienten einmal anfasst, dass man untersucht und nicht nur das betroffene Gelenk, sondern immer auch die angrenzenden Gelenke, weil es kann ausstrahlen. Dass man das macht, dann bestätigt mit Röntgen oder sogar einer Schnittbildgebung. Schnittbildgebung heißt CT, Computertomographie, oder MRT, Magnetresonanztomographie, dass man das macht, aber alles nur ergänzend. Heutzutage kommt einer mit Schmerzen, wird ins Röntgen geschickt, nicht einmal angeschaut oder gleich ins Kernspin, nicht einmal angeschaut. Man, noch schlimmer, man schaut dann nur auf den Befund. Dass jemand anders sagt einem, was da ist. Und also bei uns, wir fassen Leute an, wir schauen uns die Bilder selber an und schauen dann, dass wir mit dem Patienten entsprechend, egal welcher Altersgruppe, sehen, was wir dann bestmöglich vielleicht für ihn erreichen können.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenvorteil, dass die Patienten auch noch anschauen, weil so wie Sie es gerade beschrieben haben, so ist es tatsächlich ganz, ganz oft, und das hören wir ja auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass manchmal überhaupt nicht mehr drauf geschaut wird auf den Patienten. Also Untersuchung findet nicht mehr statt, keine Zeit und so. Und am Ende wird ein also tatsächlich ein Bild befundet. Ich habe es tatsächlich noch so gelernt, wir schauen erstmal den Patienten an und dann schauen wir uns irgendwann mal das Bild an.
Genau.
Und einen Radiologiebefund, den schauen wir uns als letztes an und schauen, ob sich das matcht mit dem, was ich rausgeklickt
habe. Wunderbar zusammengefasst, genau meine. Und also kann man nicht anders und besser sagen, genauso.
Herr Professor, jetzt haben Sie ja gerade schon so ein entscheidendes Wort genannt, Arthrose. Viele sagen ja, das ist Verschleiß. Aber so einfach ist es ja gar nicht. Wie entsteht denn so eine Hüftarthrose eigentlich und warum trifft es den einen früher und den anderen später? Da gibt es ja bestimmt auch irgendwelche Studien, Wissenschaften dazu.
Auch wieder relativ schwierig zu beantworten und ich versuche es möglichst einfach oder plakativ darzustellen. Die Hüfte ist eine Art Kugelgelenk. Und das kann man sich vorstellen, wie Kugelgelenke in einem Reifen, in einem Auto, in irgendeiner Maschinerie. Das kann nur richtig laufen, wenn es gut geschmiert ist und wenn es richtig formschlüssig zueinander passt. Wenn das nicht gegeben ist, sei es im schlimmsten Fall durch Unfälle, wo ein Bruch direkt eine dieser Gelenkflächen betrifft. Dann entsteht da eine Stufe und dann reibt sich das Kugellager in schnellster Zeit auf. Das Gleiche gibt es aber klassischerweise, wenn die Formgebung nicht gut ist. Das ist zum Beispiel im Säuglingsalter klassischerweise die Hüftdysplasie, die fast jeder kennt, fast ausgestorben, zum Glück, oder sagen wir mal deutlich reduziert, seit einem großartigen Menschen, der den Ultraschall und die Untersuchung eingeführt hat und der Ultraschall verpflichtend ist seit über 30 Jahren. Seitdem gibt es das deutlich weniger in Deutschland, aber immer noch, weil es auch Grenzfälle gibt, die nicht gut genug therapiert wurden. Und dann ist die Formgebung nicht gut. Dann ist es nicht übergreifend, sondern eben nur einen Teil. Dann ist deutlich mehr Belastung auf einen kleinen Teil und nicht auf die gesamte Fläche, was dann die Hüfte kaputt macht. Es gibt Abrutschen der Hüftköpfe, es gibt Zusammenbrechen durch Durchblutungsstörungen, auch im Kindesalter oder Jugendalter eben, dann aber auch im Erwachsenenalter, sogenannte Nekrosen, Durchblutungsstörungen, Absterben, also quasi der Herzinfarkt der Hüfte, wenn man so will. Und wenn dann, also alles läuft darauf hinaus, dass diese runde, schöne Formgebung nicht mehr gewährleistet ist. Und ein ganz wichtiger Punkt kommt noch dazu, das ist so unsere Industrienation, die Arthrose ist eine Volkskrankheit in Industrienationen. Und da kommt hinzu vieles, was man noch nicht ganz weiß, aber Übergewicht, was ein Riesenproblem in den Industrienationen ist, nicht nur in Deutschland, in vielen anderen. Das fängt im Kindesalter an und hört halt leider nicht auf. Das ist die Bewegungsarmut, also nicht diese repetitiven, ständigen, gesunden Bewegungen. Dann leider auch der exzessive Leistungssport, der natürlich auch durch ständige kleine Traumen so etwas hervorrufen kann. Und last but not least und wahrscheinlich das Entscheidende ist es zum einen die Genetik, dass man irgendwo vorprogrammiert ist. In manchen Familien kommt das wie früher, in manchen gar nicht. Und da ist aber oftmals auch diese Formgebung schon, die wird vererbt. Aber das Entscheidendste, glaube ich, und da wissen wir noch am allerwenigsten, aber das ist, glaube ich, die Ernährung. Das ist der Zucker mit dem Übergewicht sehr, sehr häufig. Zumindest ein Prädiabetes, also eine Präzuckerkrankheit, die noch nicht erkannt ist, umso schwerer dann zu erkennen ist und umso schwerer angenommen wird, sie zu therapieren. Und dieser Zucker plus dann noch eine schlechte Ernährung, vielleicht noch mit den ganzen Präparaten, die man halt so im Supermarkt schon vorbereitet bekommt, das ist dann wahrscheinlich ein absolut schlimmer Trigger, warum es dann eben deutlich schneller ging.
Welche Rolle spielen denn Fehlstellungen der Anatomie?
Große, ganz große Rolle. Also Hüftdysplasie wäre der erste, dann eben dieses Abrutschen, das ist der Klassiker in einem Alter von 13, 14, also einer, der so groß ist wie ich, aber halt der Körper noch nicht nachkommt, die Muskeln noch nicht nachkommen und der schnelle Wachstumsschübe kriegt, da gibt es Teile vom Hüftkopf, die abrutschen. Schlimmer Name, Epiphysiolysis Capitis Femoris, da rutscht die Femurkappe ein bisschen ab. Und wenn das ganz krass ist, dann fällt das auf, dann kann man das wieder fixieren. Oder wenn das eben nicht auffällt oder nur ganz leicht ist, die Patienten haben vor allem Knieschmerzen, okay? Knieschmerzen. Dann fällt es nicht so auf und dann kommen eben die Folgen davon, weil es eben nicht mehr ganz rund die Formgebung ist, eben erst verzögert und dann einige Jahre später oder viele Jahre.
Also zusammengefasst können wir sagen, das hat gar nichts direkt mit dem Alter per se zu tun, sondern es ist ein Zusammenspiel aus sehr, sehr vielen Faktoren.
Absolut.
Jetzt gehen wir mal in die Symptome und Diagnostik rein. Was sind denn die typischen Symptome, bei denen man hellhörig werden sollte?
Wie immer in der Medizin, es gibt wenig weiß, wenig schwarz, sondern viel grau, also auch wieder relativ breit. Klassisch wäre ein Leistenschmerz. Das wäre das absolut Klassische. Oder sagen wir mal im groben Bereich der Hüfte. Im groben Bereich der Hüfte ist aber eben ein weiter Bereich. Deswegen erneut, was wir vorher schon kurz hatten, angrenzende Gelenke gehören untersucht. Das kann vom Rücken ausstrahlen. Das können auch mal Weichteile drumherum sein. Aber ansonsten wäre es der klassische Leistenschmerz. Das nächste und vielleicht noch eins weiter, Knieschmerz. Auch ein Knieschmerz kann nur durch die Hüfte. Ich habe der schlimmste Patient, an den ich mich erinnere, ist sechsmal am Knie operiert worden. Kein einziger hat die Hüfte bis dato untersucht gehabt. Die Knieschmerzen wurden nicht besser, denn er hatte nichts. Er wurde sechsmal im Knie operiert, weil er ausschließlich Knieschmerzen hatte, obwohl nur die Hüfte kaputt war und man nur die Hüfte dann korrigieren konnte. Also das kann auch sein, das ist eher seltener. Aber gibt es auch. Also nochmal klassisch der Leistenschmerz, der ganz häufig wellenförmig ist. Das heißt, mal ist es besser, dann wieder schlechter, wieder besser, wieder schlechter. Aber es schraubt sich immer weiter hoch. Und dann fällt Patienten auf, dass sie, aber das sind schon fortgeschrittenere Schäden, dass sie nicht mehr selber an die Schuhe runterkommen. Wenn es einem selber auffällt, dass man hinkt oder dass einen Leute darauf ansprechen, dass man plötzlich hinkt. Aber der Klassiker sind Leistenschmerzen, vor allem wenn man aus der Ruhe aufsteht, also lange sitzen, so wie wir es jetzt tun, danach aufstehen, dann die ersten Schmerzen, dann wird es in der Belastung etwas besser. Und wenn es dann zu viel Belastung wird, kommen wieder vermehrte Schmerzen. Also Ruheschmerzen oder Anlaufschmerzen, dann Belastung, Starkbelastungsschmerzen, dann Ruheschmerzen und dann Nachtschmerzen. Also wenn es dann nachts auch schon wehtut, dann ist sowieso höchste Alarm.
Besonderweise kann ich damit zufügen, ich habe tatsächlich schon mal gesehen, wo ein Patient an der Wirbelsäule sogar versteift worden ist, obwohl es eigentlich die Hüfte war.
Da bin ich auch leider.
Anschließend hat man dann nämlich das ganze Konstrukt wieder rausgebaut, weil man festgestellt hat, nee, es war gar nicht die Hüfte, sondern es war nicht die Wirbelsäule, sondern es war die Hüfte. Ist natürlich alles ein enges Feld, deswegen ist gerade die Untersuchung so wahnsinnig wichtig und da steigen wir jetzt auch gleich direkt drauf ein. Wie sieht denn so, ich sage jetzt mal, einfach der klassische Untersuchungsweg bei Ihnen aus?
Der Patient Klinik. Kommt, ich schaue mir an, wie er läuft. Bei den meisten, gut, ich habe natürlich ein besonderes Auge dafür, weil ich nichts anderes mache, aber man sieht sehr häufig schon ein Hinken. Und klar kann man nicht immer heraussehen, woran das Hinken jetzt liegt, aber eben doch sehr, sehr häufig gibt es verschiedene Hinkformen, die man ganz gut unterscheiden kann. Es gibt aber auch Leute, die völlig normal reinlaufen, also das ob Zehen, Spitzenstand, Fersengang zumindest geht, was Hinweise dann auch auf andere Pathologien geben kann. Und dann ist der Klassiker, dass sich Patienten hinlegen und man die Hüfte in die Hand nimmt, das Knie beugt und dann Drehbewegungen in der Hüfte macht. Und klassischerweise, das ist auch das, was auch im Patienten auch irgendwann nicht mehr an die Schuhe runterkommt oder nur mit Ausgleichsbewegungen, weil manche Drehbewegungen in der Hüfte eben gehen oder deutlich eingeschränkt sind und dann auch in der Regel verbunden sind mit Schmerzen. Die Innenrotation der Hüfte ist das Klassische, was als erstes aufhört und irgendwann kann man es dann nicht mehr ganz strecken, nicht mehr ganz beugen. Das sind dann aber, also wenn es so weit ist, dann erkennt jeder, dass jemand hin.
Okay, gut. Dann hat man das Ganze untersucht, festgestellt in der Untersuchung und dann geht ja der Weg wahrscheinlich weiter.
So wie wir vorher gesagt haben und man nochmal betonen kann, kam nicht von mir oder von uns beiden, untersuchen, dann bestätigen mit dem Röntgen und wenn man dann nicht weiterkommt oder das auch noch nicht hundertprozentig klar ist, dann in Richtung Schnittbegebung, also MRT oder CT. Ja, bei uns geht er dann natürlich zuerst ins Röntgen. Das haben wir gleich, das ist gleich verfügbar, das kriegt man noch überall, gibt keine, egal wo, nicht mal bei uns, natürlich nicht, aber auch außerhalb, es sind keine langen Wartezeiten. Und dann macht man eben ein Hüftröntgen, in der Regel immer, bei allen Röntgenbildern immer, und das vielleicht auch für jeden zum Mitnehmen, jedes Gelenk muss und jeder Knochen muss in zwei Ebenen geröntgt werden, denn so von vorne gesehen ist es eine Ebene, aber erst wenn man hintereinander steht, sieht man, dass es nicht so steht, sondern so steht. Und deswegen immer zwei Ebenen, um zu erkennen, was die Pathologie ist. Und so ist es an der Hüfte auch danach. Dann immer zwei Ebenen.
Jetzt haben wir ja das Röntgenbild gemacht, das CT gegebenenfalls oder auch das MRT. Jetzt haben wir den Befund, aber es heißt ja nicht immer automatisch, dass es operiert.
Nein.
Und jetzt gehen wir mal in diesen Bereich konservative Therapie rein. Welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt konservativ zu therapieren?
Das ist richtig. Operation ist immer das Letzte, wenn alles andere nicht mehr hilft. Wobei man sagen muss, konservative Therapie ändert nichts an dem Verlauf, also ändert nichts an der Grundsituation, sondern kann höchstens den Verlauf, der wellenförmige, der sich hochschraubt, verlangsamen und die Progression verlangsamen oder zumindest angenehmer machen. Aber absolut der erste und richtige Weg, weil nochmal, Operation ist das Letzte und ich sage auch meinen Patienten immer, ich kann von schlecht auf gut kann ich, von gut auf sehr gut kann ich nicht, nur weil ich Metall da reinbaue, geht nicht. Konservativ, klassisch und das aller Schwierigste, nämlich die Patienten an ihrer eigenen Nase, vor ihrer eigenen Haustür zu gern fassen, ist Gewichtsabnahme, Ernährung, Bewegung. Also die drei Sachen, die wir vorher gesagt haben, die wichtigsten sind. Was aber das Schwerste ist, weil sich selber umzustellen. Und wir leben leider heutzutage in einer Gesellschaft, wo man lieber eine Tablette mehr nimmt.
Richtig.
Anstatt irgendwas anderes zu ändern. Dann als Nächstes tatsächlich Physiotherapie, was in die gleiche Richtung Bewegung geht. Krankengymnastik, Physiotherapie. sehr, sehr gut. Physiotherapie machen halt manche, das ist auch wieder schade. Die 20 Minuten, 40 Minuten, die sind quasi ein Tropfen auf den heißen Stein, helfen toll, sind vor allem in meinen Augen auch dazu gedacht, Patienten Ideen zu geben, was sie dann vielleicht selber machen könnten. Also selber dann weiterführen, Hausaufgaben mitnehmen, die machen. Aber ob das dann umgesetzt wird, sei dahingestellt. Einige machen es, viele machen es gar nicht. Also nur irgendwie sagen, mach mal, funktioniert nicht, man muss auch selber aktiv werden. Das nächste ist, dass man Schmerztabletten nehmen kann, wenn es mal ganz schlimm ist. Manche haben ja, sprechen hervorragend an, wenn man jetzt sagt, ich kann keine Riesenwanderungen, keine stundenlange Wanderungen mehr machen, nimmt man halt mal eine Tablette und viele sind dann für die ganze Woche schmerzfrei oder auch nach der Wanderung noch schmerzfrei. Das kann man machen und wenn das jetzt nicht tagtäglich morgens und abends ist, ist doch auch absolut verträglich und hat keine gesundheitlichen großen Risiken. Und dann als nächstes gibt es dann alle möglichen Arten von Infiltrationen, Spritzen ins Gelenk, die helfen können, die verkauft werden als Knorpelaufbauspritzen, was so nicht ganz stehen gelassen werden kann. Die schmieren das Ganze, die schaffen eine gewisse Ernährung, schaffen ein Milieu, den Entzündungsreiz, in dem Gelenkarthrose entsteht immer eine Abwärtsspirale, ein Entzündungsreiz, der den Knorpel auch noch weiter schädigt. Diese Kaskade zu durchbrechen, heilt den Knorpel nicht mehr, aber kann ihn noch etwas konservieren in dem Zustand, wie er eben.
Also praktisch so ein bisschen die Schmiere wieder ins Gelenk rein, damit es vielleicht wieder eine Zeit lang runterläuft.
Richtig. Und ein bisschen Ernährung dazu. Ja. Aber dass dann neuer Knorpel aufgebaut wird, das stimmt leider nicht.
Sind wir leider ja noch auch in der Forschung, zwar auf gutem Wege, aber weit noch nicht so, richtig, dass es tatsächlich möglich ist. Es gibt zwar schon einige Versuche, gerade am Knie wird ja sowas viel gemacht. Aber ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, der wichtigste Punkt bei dem Ganzen ist, Physiotherapie ist der Beginn. Und dann die Hausaufgaben aber auch durchführen. Also nicht zum Physiotherapeuten gehen, die 20 Minuten Therapie machen und dann aufhören, sondern dann weitermachen mit dem, was der Physiotherapeut so macht. Und so Physiotherapeuten muss man auch mal wirklich eine Lanze brechen. Die versuchen wirklich sehr, sehr viel und machen das ja nicht just for fun, damit der Patient einfach nach 20 Minuten rausgeht und zufrieden ist, sondern der will ja tatsächlich auch, dass die Mobilität dadurch wieder besser wird und so weiter. Und die haben auch tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit, weil wir müssen auch danach immer einen relativ langen Bericht schreiben, wie die Behandlung so gelaufen ist. Also
kann ich nur unterstützen, eine riesen Gruppe, die man nur wertschätzen kann und muss, die viel, viel, viel intensiver am Patienten arbeiten, als es jeder Arzt von uns macht. Die paar Minuten, die ich habe, ist kein Vergleich zu dem, was die Physiotherapeuten machen, was die erreichen können. Und das, was die da leisten und machen, ist noch zusätzlich, und das ist auch wieder unser Krankheitssystem, massiv unterbezahlt. Ganz, ganz grausam für eine großartige Ausbildung und eine großartige Leistung, die die verbringen. Absolut.
Herr Professor, jetzt haben wir die konservative Therapie, ist beim Patienten jetzt gemacht, Schmerzen minimal besser, aber läuft nur nicht so richtig. Patient sagt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo vielleicht doch die OP im Vordergrund ziehen. Wann sagen Sie denn als Arzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die OP?
Der richtige Zeitpunkt kommt nicht von mir. Ich bin in dem Sinne quasi ein Dienstleister. Es müssen zwei Sachen immer zusammenpassen. Und das ist auch etwas, was leider nicht immer so gemacht wird. Nummer eins, und das ist das absolut Entscheidendste, der Leidensdruck des Patienten. Der muss gegeben sein. Aber Nummer zwei ist das Röntgenbild und das muss kaputt sein. Nur Röntgenbild, ohne dass Leidensdruck da ist. Nein, niemals. Wir operieren nicht nur ein Röntgenbild. Nur den Leidensdruck operieren, ohne dass zwei das Röntgenbild vorhanden ist, macht auch überhaupt keinen Sinn. Also letztlich gibt es der Patient vor. Nochmal, von schlecht auf gut kann ich, von gut auf sehr gut kann ich nicht, nur weil ich Metall reinbaue. Wenn also ein Patient kommt und sagt, was ich wirklich habe, ich habe sehr, sehr sportliche Patienten, die noch 6 Tage durchgehend Skitouren gehen und dann sagen, dann zwickt's beim Runterfahren, aber sie das Zwicken stört, dann sind die, egal wie das Röntgenbild aussieht, dann sind die noch nicht für ein künstliches Gelenk geeignet? Weil, nochmal, von gut auf sehr gut kann ich vielleicht, aber eben nur vielleicht, das kann nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht zufrieden sind, weil ihre Erwartungen nicht erreicht werden, die ist viel zu hoch. Deswegen, es muss ein Leidensdruck da sein, was man sich, das ist auch unsere eigene Zunft der Orthopäden plus die Werbung ein bisschen mit Schuld, dass wir immer Hochglanzmagazine sehen mit großartig jungen, dynamischen, sportlichen Patienten. Das triggert, dass wir da ein Gelenk einbauen, mit dem man auf einmal wieder jungfräulich wie mit 18 alles machen kann. Das ist halt nicht so. Das Ziel ist, dass wir eine super Alltagstauglichkeit hinkriegen. Das kann man fast schon garantieren, wenn alles gut geht. Und wenn dann noch Sport geht, ist gut. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Hochleistungssport? Nein. Es ist mit den heutigen Methoden, mit den heutigen modernen Methoden, modernen Implantaten, ist eine Sportfähigkeit sehr, sehr, sehr gut möglich. Aber halt nicht auf Leistungsniveau zu empfehlen zumindest. Und vor allem nicht zu versprechen, dass das wirklich hinhaut. Also, summa summarum, Leidensdruck, konservative Therapie ausgeschöpft, also alles mal oder zumindest das meiste probiert. Man muss ja nicht alles bis ins Zigfache probieren, weil wenn eine Spritze nicht anspricht, werden die nächsten 5 auch nicht.
Ja.
Oder die nächsten 10 oder die ersten 3 nicht ansprechen, werden die nächsten 10 auch nicht ansprechen. Aber wenn das alles probiert wurde, es nicht hilft, der Leidensdruck groß ist und wirklich so, dass man jetzt keine paar hundert Meter mehr laufen kann, dann habe ich eine riesen Erfolgschance und dann ist auch der Patient glücklich. Aber wenn er noch 10.000 Kilometer rennt und will wieder 20.000 Meter rennen, dann ist es möglicherweise noch zu früh oder man muss halt die Sportarten vielleicht noch variieren.
Also zusammengefasst kann man sagen, am Ende geht es um nicht nur um das Gelenk, sondern auch um die Lebensqualität natürlich im Gesamten. Jetzt haben ja viele Patienten Respekt oder Angst vor so einer OP. Nehmen Sie uns doch mal so ein bisschen mit in den OP-Saal. Was passiert bei einer Hüftprothetik?
Angst muss man keine haben. Tatsächlich, es ist heutzutage ein Routineeingriff, der in Häusern, wie wir zum Beispiel jetzt eins sind, wo wir fast 2000 im Jahr machen, ist das doch ein sehr überschaubarer Eingriff. Respekt, absolut. Jeder Eingriff in den Körper, also der beste Arzt ist der, den man nicht braucht. Die beste OP ist die, die man nicht braucht. Und bei der Hüfte ist es genauso. Aber es ist eben in einem Zentrum, wo eben tagtäglich alles gemacht wird, wo man vor allem auch, können Komplikationen auftreten, auch auf die Komplikationen eingehen kann, ist es ein, und alles versorgen kann, ist es doch sehr, sehr überschaubar. Patient, also in den OP ist es so, Patienten kommen in der Regel in der Früh nüchtern, werden kommen dann auf eine spezielle Station, werden mit dem Bett oder teilweise zu Fuß, aber mit dem Bett in den OP gefahren, werden dort begrüßt. Wir persönlich malen zum Beispiel jede Seite. Bei uns kommt kein Patient in den OP, wenn er nicht einen dicken Pfeil auf der Seite hat, muss das auch noch. Bis er, glaube ich, im OP ist, etwa 5-mal seinen Namen, Geburtsdatum, Seite, welche OP gemacht wird, nochmal bestätigen. Im OP gibt es dann verschiedene Verfahren. Es gibt Leute, Patienten, die haben sehr, sehr viel Angst. Die kriegen eine Vollnarkose, weil sie gar nichts mitkriegen wollen. Und dann gibt es, was wir zunehmend häufig machen, was auch sehr, sehr gut verträglich ist, gerade für ältere Menschen, dass man eben, dass der Kopf nicht abgeschaltet wird, wo sehr viele, also auch wirklich begründet Angst haben, dass dann vielleicht dementielle, also Vergesslichkeitsaspekte in den Vordergrund treten. Die profitieren und auch Jüngere genauso aber von Spinalanästhesien. Spinalanästhesie ist wie bei einer Geburt. Das kennen bestimmt manche der Damen. Wie eine PDA bei der Geburt, wo eben ab Rückenmark einfach der untere Teil betäubt wird. Man muss das wissen. Man spürt dann das Bein oder die Beine nicht mehr, ist aber eben wach. Und ich sage auch, das, was wir hier besprechen, genauso rede ich mit jedem Patienten. Die meisten sagen, wenn die nicht panische Angst haben, die können sogar wach bleiben. Man hört so ein bisschen hämmern und sägen, aber das ist, man kriegt ja nicht unbedingt mit, dass es bei einem selber ist. Das könnte in der Werkstatt nebendran sein. Und die meisten sagen, das war total spannend. Wer Angst hat, kriegt ein bisschen was zu dämmern, ist aber keine Vollnarkose. Also insofern Angst, nein, Respekt, ja. Das kann ich jetzt nur für unser Haus sagen. Das ist auch das, was wir in unseren Bewertungen immer lesen und das Feedback kriegen von den Patienten ist, dass wir halt jeden Patienten sehr, sehr menschlich bei uns, nicht wie eine Nummer, sondern wirklich sehr, sehr menschlich bei uns abholen, sich die Patienten sehr gut zum Glück aufgehoben fühlen, sehr gut betreut fühlen und wir immer sagen, was als nächstes kommt, was wir als nächstes machen. Man stellt sich vor und dadurch versuchen, zusätzlich Ängste, Respekt zu nehmen. Natürlich kann bei jeder OP was passieren, das ist bei jeder Operation so. Narkosezwischenfälle, Allergien, Unverträglichkeiten, der Knochen kann brechen. In meinem speziellen Fall an der Hüfte kann der Knochen brechen, die Implantate nicht halten. Und eine der schlimmsten Komplikationen ist die Infektionsgefahr. Egal wie sauber man das macht, man kann es leider, leider nicht 100% verhindern. 100% wie erneut, ja. Schwarz-Weiß gibt es in der Medizin nicht. Viel dazwischen, wir tun alles. Der Patient kann einiges dafür tun, auch die Infektionsrate zu senken, sehr, sehr viel sogar. Aber das wäre noch eine der Komplikationen, die eben sehr gefürchtet ist. Und nach der Operation, aber da kommen wir bestimmt gleich drauf, gibt es auch noch einige Sachen, auf die man vielleicht aufpasst.
Also erstmal vielen, vielen lieben Dank. Sie haben uns da jetzt wirklich toll mitgenommen. Ich muss noch ein paar Punkte mit einfügen. Mit der Spinalanästhesie, das funktioniert halt auch nur da in den Kliniken, wo das Team wirklich aufeinander abgestimmt ist. Also sprich, wo das häufiger funktioniert, also wo das häufiger gemacht wird, wo auch die Anästhesie, das ist ja ein ganzes Team. Also da ist ja nicht nur der Arzt oder der Assistenzarzt oder die OP-Schwester mit dabei, die auch exorbitant wichtig ist bei diesem Eingriff, sondern das ist ein ganzes Anästhesie-Team, das man eigentlich gar nicht so immer wahrnimmt, weil die sieht man meistens so kurz vor der OP. Dann sagen die immer, ja, jetzt zählen sie mal bis 5 oder stellen sich irgendeinen schönen Urlaubsort vor oder so und zack, nicht mehr gesehen danach. Aber die machen das ja wirklich sehr, sehr toll. Und gerade in dem Fall, wo sie sagen, mit der Spinalanästhesie, so, weiß noch, vor 20 Jahren war das so mit Spinalanästhesie, ja, also nur wenn es sich gar nicht anders geht. Mittlerweile ist das ja auch schon, so wie sie sagen, wie eine Vollnarkose, ein normales Vorgehen, was man machen kann. In einem Team wie bei Ihnen, wo das alles abgestimmt ist, funktioniert das natürlich wunderbar und ist auch ein super Service, weil vor allem, wir haben es vorher gehabt, das ist zwar nicht einmal nur eine Altersgeschichte, die Hüftendoprothetik, aber natürlich schon auch im erhöhten Alter mal möglich, dass und da gibt es tatsächlich die Punkte und da gibt es ja auch genug Studien dazu, dass man eben ein bisschen drauf achten sollte wegen Demenz und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr, sehr wichtig.
Kannst nur unterstützen, Spinalanästhesie bei uns zum Beispiel, wir machen etwa 70%
wirklich viel, ja,
in Spinalanästhesie. Und auch nochmal zu dem Team, vollkommen richtig. Team, also ohne jeden Einzelnen, nicht mal die Putzkraft. Ohne die Putzkraft kann ich nicht operieren. Das darf man, also die vergisst nämlich zum Beispiel jeder oder die Sterilisation, die uns die Instrumente aufbereitet. Aber bei so einer Operation sind mindestens 7 Leute an so einem Patienten. 7. Deswegen, das stimmt, das weiß fast keiner. Vielen Dank für den Hinweis. Es ist mindestens der Anästhesist mit einer Anästhesiepflegekraft. Ich habe eine OP-Schwester, ohne die ich nichts machen kann, weil die reicht mir die Sachen an. Ich habe eine Springer-OP-Kraft, die mir dann die Implantate holt, die Sachen aufreißt. Und ich habe mindestens einen oder gar 2, die mir helfen bei einer Hüfte- oder bei einer Knieoperation. Das heißt, wir sind mindestens zu zweit oder zu dritt, die wir so eine Hüfte machen. Also das heißt, wir haben 7 Leute in der Regel um diesen Patient für diese eine Operation, die vor Ort sind, plus dann eben die Nachgeordneten, die eben auch noch dazu.
Ja, das haben sie richtig schön angesprochen mit der Putzkraft auch für ein OP, weil das ist tatsächlich immer ein wichtiger Punkt. Von denen ist abhängig auch nach der OP, vor der OP, also vor der nächsten OP, wann ist der Raum freigegeben, wann ist wirklich komplett alles gemacht. Also wirklich, da sind wir jetzt weit in das Thema mit reingegangen, aber ganz, ganz wichtig auch für die Patienten mal zu hören, was da so alles dahinter steckt. Und zu der Person Springer ist tatsächlich auch nochmal ganz wichtig, weil sie gerade ein wichtiges Wort gesagt haben, die Implantate aufmachen, die werden ja vermessen und ausgemessen, die Größen, und das wird tatsächlich auch 3-mal insgesamt kontrolliert, ob das auch wirklich die Größe ist, die man ausgerechnet hat. Ja. Und das ist alles so ein, klar, für sie im OP eine Routine, ein Standard. Ja, viele wissen es gar nicht und denken, ja, okay, aber wenn da was falsch eingebaut wird, was man ja immer wieder, sage ich mal, vor allem über einen großen Teich her hört, dass solche Sachen passieren. In Deutschland habe ich es ehrlich gesagt jetzt noch nie groß gehört oder noch gar nicht gehört. Und zu dem Thema Infektionen, da muss man sagen, sind wir tatsächlich in Deutschland ein sehr, sehr großer Vorreiter, da liegt ja die Infektionsgefahr bei 2% ungefähr bei Hüftprothesen. Also ist wirklich sehr, sehr gut.
Noch geringer.
Ja.
Also beim Knie 0,5 und bei der Hüfte 1-2% und auch da wieder abhängig vom Patienten. Es gibt Patienten, die bringen eben ein immanentes, höheres Infektionsrisiko. Sind wir zum Beispiel wieder bei der Adipositas, bei Zuckerkrankheit, die haben ein deutlich erhöhtes Risiko, leider, was sie dann mitbringen. Absolut richtig.
Jetzt verraten Sie uns noch, wie lange dauert denn
eigentlich? Also ich zum Beispiel mache nichts anderes. Also ich mache am Tag 9 solcher Prothesenoperationen, wenn ich einen vollen OP-Tag habe. Ich brauche deutlich unter einer Stunde, deutlich unter einer Stunde, also auch unter einer Dreiviertelstunde tatsächlich für eine Knie- oder Hüftprothese. Wenn die gewechselt werden müssen, was immer mal sein kann, das dauert dann deutlich länger. Das kann mal 2, das kann mal 3, das kann mal 4 Stunden dauern bei Wechseloperationen. Aber eben diese routinemäßigen, wenn das ganze Team wie ein Zahnrad funktioniert und deswegen auch, ich kann meine Punkte nur machen in 2 Sälen, die ich springe, wenn eben alle mitarbeiten und dann muss ich schnell sein, dann müssen aber die anderen auch schnell sein und das geht nur, wenn es standardisiert ist, jeder weiß, was er zu tun hat und dann ist auch die Fehleranfälligkeit deutlich geringer, weil eben jeder genau das Gleiche macht und jeder seinen Standard ablaufen.
Jetzt haben Sie uns am Anfang schon erzählt, Sie sind zwar noch nicht so alt, aber schon mit sehr, sehr viel Erfahrung. Was hat sich denn in den letzten Jahren in dem Bereich Hüftprothetikoperation massiv geändert? Oder wo Sie sagen, das war ein Riesenschritt?
Die größten Schritte waren, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, den ich sehr schätze. Der hatte das aufgearbeitet. Das war eine der Hüften in den 80ern. Das waren die großen Operateure. Die Operation hat 4 Stunden gedauert. Der Patient hatte 3 Liter Blutverlust und lag danach mit Physiotherapie, mit allem drum und dann ein halbes Jahr im Krankenhaus. So hat das angefangen. Dann kam irgendwann, ging man auf 3 Wochen Krankenhausaufenthalt runter. So habe ich angefangen vor inzwischen, das ist doch auch schon lange her, weit über 20, fast 30 Jahren. 25 bis 30 Jahren. 3 Wochen. Jetzt sind wir inzwischen mit minimalinvasiven Zugängen, wo es kaum mehr blutet. Damals bei den 3 Wochen kamen die Patienten auch noch einige Wochen vorher am Eigenblut
gegeben.
Eigenblutspende, weil es eben noch geblutet hat, weil die Zugänge groß waren, weil natürlich die Muskulatur durchgegangen ist. Großer Operateur, großer Schnitt. Inzwischen ist es genau fast schon andersrum. Zu klein ist aber auch nicht gut. Man muss sehen, was man da macht. Minimalinvasive Zugänge, wo man weiß, wo kleine Gefäße laufen, wo man zwischen Muskeln durchgeht. Muskeln sind sehr gut durchblutet, sodass man kleine Standardverfahren hat, wo die Patienten am gleichen Tag noch aufstehen können, wo wir das ganze perioperative Setting, und das ist, glaube ich, die allergrößte Neuerung so der letzten Jahrzehnte. Es hat sich also verändert. Die Zugänge sind kleiner geworden wegen Blutverlust. Wir haben inzwischen eine Transfusionsrate 0,4%. Also einer von ewig ganz, ganz, ganz gering, dass wir überhaupt noch Blut brauchen. Die Patienten stehen am ersten Tag auf, am zweiten Tag laufen sie, also am ersten Tag nach der Operation, am Operationstag stehen sie auf, am Tag nach der Operation wird gelaufen, am dritten Tag Treppe und dann können sie eigentlich schon wieder nach Hause am dritten Tag. Also von 6 Monaten, 3 Wochen jetzt auf eigentlich kann man sagen 3-4 Tage. Wir schmeißen keinen raus, aber das ist tatsächlich realistisch. Selbst bei 80 und über 80-Jährigen ist das absolut gangbar. Und machbar. Die Implantate haben sich verändert. Die Implantate haben jetzt, weil das ist ja auch wieder eine Kugel, die in einer Pfanne reibt. Diese Implantate sind so gut geworden, dass dieses Abriebverhalten deutlich geringer ist. Dieses Abriebverhalten war für Lockerungen verantwortlich. Das ist deutlich besser geworden. Also wir können inzwischen auch von 20 bis 30 Jahren Haltbarkeit, selbst mit Sport, reden. War eben das Größte, also nochmal, Patient in den 80ern, Operation 4 Stunden, jetzt sind wir bei 40 Minuten oder weniger, viel weniger teilweise noch, von 4 Stunden zu unter einer Stunde, von Blutverlust zu quasi kein Blutverlust, von 6 Wochen Aufenthalt zu 3 Tagen Aufenthalt, aufstehen am gleichen Tag. Und das schaffen wir vor allem nur durch perioperatives Setting, also alle müssen mitspielen, Patient muss informiert sein, Patient muss aufstehen, es gibt eine gute Schmerzadaptation, gute Schmerzmittel, es gibt sehr, inzwischen auch wird viel mit Cortison gearbeitet, weil das den ganzen Entzündungsreiz nimmt. Es gibt Mittel gegen Übelkeit, es gibt Mittel, die das Nachbluten in der Hüfte verhindern. Und in dieser ganzen Kombination, also schnelles Aufstehen, Patienten nicht lange nüchtern lassen, vorher, nachher auch rasch wieder Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr, gleich aufstehen, plus dieses ganze Medikamentöse um die Operation herum, hat eben dazu geführt, dass Patienten sehr, sehr schnell mobil werden. Und ich glaube, dass dieses perioperative Setting ist das der letzten Jahre, was nochmal einen ziemlichen Sprung gemacht hat. In der Knieendoprothetik zum Beispiel noch mehr als in der Hüftendoprothetik, weil Knie per se viel mehr, viel länger wehtun als Hüften. Und deswegen war es da sogar noch gravierender, dieser Effekt, aber eben an der
Hüfte. Auch da sieht man wieder, durch das, dass die einzelnen Bausteine immer besser, moderner, fortschrittlicher geworden sind, ist das Setting besser geworden. Ich kenne das tatsächlich auch noch so mit dem Eigenblut, und dann war es immer sehr schwierig. Ja, der Patient war noch nicht da, wir müssen die OP nochmal verschieben und so weiter. Also das waren auch meine Startzeiten tatsächlich in der Prothetik. Es ist interessant, dass Sie das jetzt auch nochmal so angesprochen haben. Jetzt fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Die OP ist ein operativer Eingriff. Nicht zu verharmlosen. Fassen Sie nochmal ganz kurz für uns und für die Zuhörer zusammen die Gefahren, die einfach bestehen in dem ganzen Setting, also Infektionen.
Gut vorbereitet in die OP kommen, dass der Patient möglichst abgenommen, gut eingestellter Diabetes, das wäre wünschenswert. Also der beste Kandidat hat kein Diabetes, ist schlank, sportlich und auch sonst gesund. Das können wir natürlich nicht immer so haben. Und wir operieren halt bei uns zum Beispiel alles, von bis, egal. Aber Patient sollte vorbereitet reingehen. Wir müssen möglichst standardisiert arbeiten, um alle Risiken zu verhindern. Bestmöglich standardisiert in allen Ebenen, alle beteiligten Personengruppen, die wir vorher genannt haben, dabei. Nichtsdestotrotz kann all das passieren. Es kann bluten. Es wird immer bluten, weil jeder Schnitt blutet, aber es gibt große Gefäße, große Nerven, die bei besonderen, gerade nach Voroperationen, es gibt auch anatomische Varianten, die eben einfach mal verletzt werden könnten. Und dann ist es gut, man hat eine Intensivstation oder eine Gefäßchirurgie und kann auf sowas eingehen. Das kann passieren. Der Patient kann Narkosen nicht vertragen. Es kann bis auch auf Medikamente, die während der Operation gegeben werden, deswegen Spinalanästhesie auch wieder ein positiver Aspekt, können allergisch reagieren bis hin zu Kreislaufschock oder Herzstillstand. Könnte oder kann passieren. Wenn ich da drin, ich arbeite darin, ich bin also quasi studierter Mechaniker, Schwermetaller. Ich säge da drinnen, ich säge und hämmer da drinnen. Und der Knochen, natürlich hat man ein Gefühl dafür, theoretisch und nicht nur theoretisch, auch praktisch, kann der Knochen eben leider brechen. Denn ich arbeite in den Knochen hinein, arbeite im Knochen, fräse den aus, arbeite den aus und dabei kann der Knochen brechen. Darauf müsste man dann eben auch reagieren können, mit Platten, mit Nägeln, mit Drahtschlingen oder auch so eine Prothese zur Not auch nochmal in eine längere wechseln. Dann das angenannte wäre die Infektion, die Infektionsgefahr. Wir geben den Patienten vorher Körperwaschungen, wo man eben selber versucht, das sind fast alles immer Hautkeime. vom Patienten, Hautkeime vom Patienten, um die schon zu reduzieren. Auch während der Operation, je kürzer die OP-Zeit, je kleiner der Schnitt, je kürzer die OP-Zeit, desto geringer, also je kürzer offen ist, dann kann auch weniger eindringen. Ja. Umso besser quasi auch oder so, umso geringer die Infektionsgefahr. Nochmal, Patient bringt eigene Gefahren mit, sollte sich waschen. Und eben dann wir im OP, was man aber egal mit welcher Zertifizierung, egal mit welchen großartigen Maßnahmen, 100% gibt es nicht, wird es nie geben. Wer sagt, er hat keine Infekte, da muss man wegrennen. Das kann es nicht geben und wird es leider nicht geben. Man muss nur darauf eingehen können und vorbereitet sein. Und dann, das ist eigentlich das, was vor allem in der Operation passieren kann. Kurz darauf gibt es, da gibt es auch Veranlagungen, dass Patienten Blutgerinnsel kriegen können, sogenannte Thrombosen, also wo im venösen, im zurück zum Herzen führenden Gefäßsystem eben Verstopfungen passieren, die auch bis in die Lunge gelangen können, was nach großen Operationen eben leider doch auch nochmal deutlich erhöht ist, also Thrombose, Embolie nennt man das, Lungenembolie, Embolierisiken, wo man durch Blutverdünner nach der Operation, wenn man die Patienten sehr schnell auf die Beine kriegt, reicht inzwischen Aspirin. Das hat sich auch eine der neuesten Neuerungen. Nur mit Aspirin, ansonsten eben mit Bauchspritzen oder allen möglichen Tablettenarten. Man dagegen versucht vorzugehen. Auch da deswegen das Risiko nicht null. Es bleibt gerade bei Patienten, die diese Veranlagung haben. Und das nächste wäre dann eine Luxation, sogenannte Luxation. Das ist ein Ausrenken des Hüftkopfes aus der Pfanne, was passieren kann, wenn es nicht optimal eingepasst ist, wenn die Spannung nicht optimal eingepasst ist und die Position nicht optimal ist und was passieren kann gerade am Anfang, also man kriegt jedes dieser Hüftgelenke ausgekugelt, wenn man eben einfach zu rasche, zu starke Drehbewegungen macht, die man eben am Anfang gerade die ersten Wochen etwas vermeiden sollte, bis sich da drinnen alles vernarbt und stabilisiert hat. Also schlimmste Sache eigentlich Infektion oder Knochenbruch, auf die man Knochenbruch gleich eingehen kann. Infektion entweder bald oder eben leider verzögert. Thrombose, Embolie, während der Operation Gefäßverletzungen, Nervenverletzungen, der Knochenbruch oder eben der Kreislaufstillstand, was passieren kann, aber eben in einem Setting, wo alle wissen, was sie tun müssen, auch nochmal alles reduziert.
Jetzt komme ich gleich noch mit der Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage, die wir bekommen haben. Ab wann entscheiden Sie, wann zementiert wird?
Wir sind da sehr großzügig. Zum Glück wird unsere Vorgehensweise, die mein Vorgänger und mein Team vorher schon so gemacht hat, die ich aber mit natürlich übernommen habe und was wirklich jetzt auch wissenschaftlich sehr, sehr gut untermauert wird und was sich hoffentlich immer mehr durchsetzen wird. Wir sind sehr großzügig mit Zement. Wir zementieren sogar früher mal jemanden als später. Es gibt das chronologische Alter und das biologische Alter. Also chronologisch ab 70, ab 75, was auch immer. Biologisch, es gibt andere Knochenformen. Wir wissen, dass manche Knochenformen schneller brechen und deswegen, am besten wäre es abhängig vom chronologischen, nachdem wir so wahnsinnig viele Hüften machen, ist es bei uns wirklich abhängig vom chronologischen Alter. Wir sagen, ab einer gewissen Altersgruppe zementieren wir, schauen uns die nochmal an und manchmal dann nicht, aber ansonsten prinzipiell ab dieser Altersgruppe zementieren wir. Das sind bei uns Frauen ab 70, Männer ab 75 und komplett zementiert ab 85. Sind also sehr großzügig damit, entgegen eigentlich der gesamten Entwicklung in Deutschland, wobei die Entwicklung jetzt auch in die Richtung geht, weil wir haben in Deutschland das sogenannte Endoprothesenregister Deutschland, EPRD, wo inzwischen nicht alle Kliniken, aber sehr, sehr viele, gerade die großen, ihre Daten einschleusen. Und man weiß eben, dass wenn man ab einer gewissen Altersgruppe, gerade bei Frauen, nicht zementiert, die Frakturrate viel, viel höher ist. Und deswegen sind wir da eben auch, um eine Stufe der Risiken wieder weniger zu haben, sehr großzügig mit Zimmer.
Vielen lieben Dank für die wirklich tolle Aussage, auch dass Sie da nochmal auf die Frauen drauf eingegangen sind, finde ich wirklich klasse. Patient ist operiert, Patient ist auf Station, jetzt geht es ja wieder so zurück in den normalen Alltag. Jetzt haben wir schon gesagt, gerade vorher, so man kann jede Hüfte am Anfang wieder auskugeln im Endeffekt. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir brauchen nämlich eins wieder, Kraft und Muskulatur in dem ganzen Gelenk drumherum, um den Halt zu schaffen. Wie geht es denn dann für den Patienten von Ihrer Seite aus weiter? Reha, Physio, ambulante Reha? Und wie wichtig ist das Ganze?
Das Wichtigste ist, und komme wieder auf mein Beispiel von vorher, früher lagen der Patient war 6 Monate mit, zwar mit Physiotherapie dabei, aber war 6 Monate im Krankenhaus. Er lag also einfach mal viele Wochen, ich glaube 3 Monate ist er nur gelegen. 3 Monate. Nur gelegen. In dieser Zeit baut man so viel Muskeln auf, dass man die dreifache Zeit braucht, um das wieder aufzubauen. Inzwischen ist eben, und das ist, glaube ich, einer dieser Meilensteine mit dem ganzen perioperativen Setting, dass wir die Patienten sofort auf die Beine stellen. Die sollen so schnell wie möglich wieder laufen, ihre Muskeln aktivieren. Das ist das Allerwichtigste. Ja, gerade am Anfang ist es besonders wichtig, kann jede Hüfte auskugeln. Eine Hüfte kann man, wenn man einen Spagat macht, weil man irgendwie Extrembewegungen macht. Mich hat eine Patientin mal angerufen, ob sie jetzt nach 2 Jahren ihren Fuß wieder hinter den Kopf nehmen könnte. Da kriegt man jede Hüfte, egal wie gut die implantiert ist, ausgekugelt. Aber für normale Bewegungen, selbst Yoga bis auf extremste Sachen, kann man wieder machen nach einer gewissen Zeit. Aber es ist super wichtig zu bewegen, sofort und dann in steigernder Reihenfolge sich zu bewegen. Am Anfang ist es super wichtig, sich zu laufen, die Muskeln zu aktivieren, aber nicht zu viel zu machen. Also die ersten 1-2 Wochen sind super, wenn man gar nicht viel macht. Drum, bei uns ist es auch so, 3-4 Tage im Krankenhaus, 1 Woche zu Hause, nur laufen, ziehen was machen, Schmerzen, Schwellung. Das sind die Weichteile, die wehtun, nicht der Knochen. Das alles zur Ruhe kommen lassen und dann in irgendeine Form der Nachbehandlung gehen. Das kann sein, stationäre Reha, was in den meisten Köpfen drin ist, das muss sein, das war schon immer so. Wunderbar, gerade für Leute, die alleine zu Hause sind. Da hat man ein tolles Team, hat Essen, hat Bekanntschaften und hat auch ein tolles Setup, wo man hingehen kann. Inzwischen zunehmend tatsächlich ambulant. Die Leute sind gerne zu Hause, wenn sie zu Hause versorgt sind. Ganz alleine geht nicht. Braucht jemanden, der einkauft, kann man auch organisieren, aber es sollte jemand zumindest 1-2 Mal am Tag vorbeischauen, dass man sich nicht bücken muss, dass eben ein bisschen Hilfe da ist. Aber ambulante Reha, die teilweise einen Hohlbringedienst haben. Ambulant heißt, man schläft zu Hause, hat aber von morgens bis nachmittags meistens ein ordentliches Programm,
ja.
Oftmals sehr ordentlich. Aber es würde tatsächlich auch reichen, wenn man einen guten Physiotherapie hat, in relativ naher Reichweite, entweder gleich gegenüber oder man kann von der Ehefrau, Ehemann, Partner, was auch immer, kurz hingefahren werden und es ist nicht zu weit weg. Dann 3-mal die Woche eine Doppelstunde Physiotherapie. Niemand geht so individuell auf einen ein wie ein Physiotherapeut, der also genau schauen kann, was er hat. Da ist keine Gruppentherapie, sondern das ist dann nur individuell für den Patienten. Aber all diese Wege sind gangbar. Das Wichtigste ist, die erste Zeit wenig machen und dann langsam steigern, selber reinfühlen, was kann ich machen, wann war es zu viel, und ob das dann unbedingt die stationäre Reha ist, unbedingt die und die Reha. Nein, es muss für den Patienten, für das Setup passen. Aber ja, laufen, aktivieren, so schnell wie möglich, Muskeln aktivieren, aber eher etwas gemacht, gerade die ersten.
Jetzt komme ich mit der Frage, Herr Professor, die Sie wahrscheinlich bei jedem Patientengespräch, bin ich denn wieder fit für den normalen Alltag? Also wann kann ich meine Reisen buchen, wann kann ich wieder in die Arbeit und so
weiter. Mir wäre es am liebsten, wenn all das erst nach etwa 2 Monaten ist, ich es davor auch nochmal gesehen haben könnte. Denn die ersten 2 Monate sind so die kritischsten, wo mal Infekte auftreten können, gerade so die ersten 4 bis 6 Wochen, wo das noch sein kann. Und wenn man dann im Ausland wäre, wäre es halt unschön. Und vielleicht ganz wo man nicht rankommt. Zudem macht man im Urlaub wahrscheinlich Sachen, die man vielleicht sonst nicht macht. Und da sind wir wieder bei dem, dass man vielleicht auf einige Sachen ein bisschen aufpassen sollte. Aber Autofahren, und das ist vor allem ein versicherungsrechtliches Problem, 4 Wochen. 4 Wochen ohne Krücken gehen. Wir empfehlen die Krücken für 3-4 Wochen. Das die meisten oder fast alle inzwischen haben Vollbelastung. Vollbelastung heißt nicht drauf rumspringen, sondern normales Gehen. Und dann sind diese Krücken oder auch Gehstecken, kann auch Wanderstöcke nehmen, eher zur Sicherheit. Darüber hinaus danach, je nach Patienten individueller Koordination, kann man das auch verlängern, noch Gehstöcke nehmen, aber man kann dann schon wandern und auch erneut langsam steigern und dann kann man das auch wunderbar machen. Aber am liebsten wäre mir, wenn all das, also ein normales Leben nach 2, nach 6 bis 8 Wochen, wo man dann auch auf Krücken und alles verzichten könnte, ohne Probleme, wenn es nicht schon vorher geht, dass man längere Spaziergänge, Wanderungen, so im komplett normalen Leben ist man eigentlich in der Regel nach 3 Monaten, bei Knien noch ein bisschen länger. Richtig Sport, also auf dem Niveau, wo man gerne vielleicht hin möchte, das wird nicht vor 6 Monaten realistisch sein. Da muss man schon auch wirklich dafür dann nochmal gezielt trainieren, den da dann wirklich nach 2, 3 Monaten dann gezielt den Muskel, also am Anfang eher ruhig, dann aber gezielt die Muskulatur, die Koordination wieder stärken, dass dann da keine Folgeerscheinungen, keine höhere Verletzungsanfälligkeit resultiert. Also Sport war tatsächlich erst nach 6 Monaten.
Vielen lieben Dank schon mal, dass Sie das so schön beschrieben haben, wie das für den Patienten am besten zum Handeln ist, auch mit den verschiedenen Szenarien und so weiter. Jetzt kommen wir zu einem hoffentlich schönen Moment. Was ist denn, was die Patienten so anschließend berichten?
Also ich sage jedem Patienten, er soll lieber einmal zu oft als einmal zu wenig kommen. Wenn irgendwelche Probleme sind, möchte ich die Patienten sehen, um sie zu begleiten, vielleicht Ängste, was auch immer nehmen zu können oder Komplikationen frühzeitig erkennen zu können und reagieren zu können. Ansonsten, wenn alles normal läuft, sehe ich meine Patienten nach 6 bis 9 Monaten und das ist in der Regel 100%, erneut gibt es in der Medizin nicht, aber sehr, sehr häufig, und das ist eigentlich das Schönste, wenn die Patienten kommen und sagen, sie haben ein neues Lebensgefühl. Viele sagen, das darf man jetzt wieder nicht falsch verstehen, wenn sie das gewusst hätten, wären sie viel früher gekommen. Das sagen ganz, ganz viele. Nochmal, zu früh darf ich nicht, erst wenn schlecht, von schlecht auf gut kann ich. Dann ist das tatsächlich, das ist so das Schönste, was man so hat in der Sprechstunde, wenn die Patienten kommen, glücklich sind, strahlen, sagen, sie haben ein neues Lebensgefühl, sie können wieder, sie fühlen sich fast schon wie neu geboren, wenn sie eben vorher lange Leidenszeit hinter sich hatten. Das ist eigentlich so das Schönste und das ist auch das, was, warum mir mein Job auch so Spaß macht und warum ich den so gerne mache, weil ich mir die Patienten nicht versterben und ich so sehr, sehr, sehr überwiegendem Anteil sehr zufriedene, glückliche Patienten kreieren darf, die eben wieder ein schönes Leben haben, was ja unseren orthopädischen Job gegenüber vielen anderen auch sehr angeht.
Auf jeden Fall, vor allem mehr Lebensqualität auch wieder im Gesamten. Herr Professor, zum Abschluss wünschen sich immer unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Expertentipp vom Experten. Was haben Sie für einen Tipp für die Patientinnen und Patienten, wo Sie sagen, das könnte man mit angesprochen oder das würde ich gerne mal sagen.
Zur Arthrose oder generell?
Generell.
Da, schwierig. Also eine generelle Aussage wäre, nicht nur bitte an andere denken, sprich, ich brauche ein Medikament, damit ich das und das machen kann. Ich will an mir selber nichts ändern. Das Wichtigste, glaube ich, wäre, an sich selber anzufangen, in Bewegung zu bleiben, wenn nötig, Gewicht zu reduzieren, damit auch oftmals der Diabetes verschwindet oder zumindest deutlich eingedämmt wird. Und nicht nur zu sagen, ja, jetzt habe ich ja das Medikament, ich brauche nichts ändern, jetzt nehme ich eine Spritze und dann nehme ich von selber ab, aber ich ändere an meinen Lebensgewohnheiten nichts. Und was für uns in der Medizin ist, realistische Erwartungen, denn auch egal wie gut wir sind, egal wie toll unsere Medizin inzwischen ist, wir können nicht alles erreichen, egal was vorgegaukelt wird. Und Nummer 3 wäre dann auch wieder in Richtung Arthrose, lassen Sie sich nicht drängen zu einer Operation, niemals. Wenn jemand Ihnen eine Operation verkaufen will, ist das schwierig. Wenn Sie wirklich leiden und man Ihnen dann den Patienten am Bildschirm zeigen kann und auch an der klinischen Untersuchung zeigen kann, daran liegt es. Wenn alles zusammenpasst und das Vertrauen dann zu demjenigen, der gegenüber sitzt, da ist, nur dann vielleicht in Richtung einer OP gehen. Aber jetzt war ich schon wieder in meinem Spezialgebiet.
Nein.
Aber ich glaube, das Wichtige hat man ganz am Anfang.
Auf jeden Fall.
Man muss auch an sich selber Änderungen vornehmen.
Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Und dann kommt noch die Frage, die ich fast vergessen hätte. Und zwar auch da wieder der Tipp vom Experten. Es ist ja immer wieder dieses Thema, was soll ich denn tragen? Also ich zum Beispiel, wenn Patientinnen oder Patienten unterstütze bei der Begleitung für eine OP, kommt immer die Frage, ja, was soll ich denn eigentlich anziehen? Welche Schuhe brauche ich denn? Das ist so die Lieblingsfrage.
In die Sprechstunde oder in die OP?
In die OP, nach der OP. Was empfehlen Sie nach der OP, was die Patienten am besten tragen sollten? Auch was, wir hatten es vorher ja mit dem Bücken, mit den Schuhe anziehen und so weiter. Was würden Sie da empfehlen?
Komfortabel muss es sein. Man muss schnell rein und rauskommen. Es darf halt nicht zu eng sein. Aber auch nicht komplett weit, dass man irgendwie stolpern kann. Eine grandiose Hose ist die Arzthose, wie ich sie immer trage. Das ist eine Hose, die wo ein Reißverschluss von oben bis unten zugeht, weil da kann man auch mal nur Teile aufmachen und muss sie nicht ganz hoch ruckeln oder ganz runter ruckeln. Da kann man nicht mit dem Reißverschluss aufmachen. Schuhwerk, was eine Stabilität gibt, wo man nicht rausrutscht. Also Flipflops zum Beispiel wären zu schwammig, zu wackelig. Also man braucht etwas, wo man leicht reinschlupfen kann, aber nicht gleich wieder rausschlupft, wo man also einen gewissen Halt ist, die nicht rutschig sind. Und ansonsten eben komfortabel, dass man sich nicht, dass es nicht zu eng ist, dass man locker in diese Kleidung eben, und zwar gleich am Tag nach der Operation, gleich in diese Kleidung reingehen kann. Es gibt Sockenanziehhilfen, aber eben, dass man das schafft, am Anfang mit Hilfe, man kriegt Greifzangen etc., aber dass man eben locker rein kann und sich nicht reinquälen muss in diese Operation und man sich wohlfühlt in dieser Kleidung. Und nur von der OP-Kleidung zu kaufen, ist auch Quatsch. Aber normales Hausanzug, Jogginganzug, so in der Richtung, nicht zu eng.
Vielen lieben Dank. Und jetzt sage ich am Ende, vielen lieben Dank, dass Sie heute Gast bei uns waren, bei Medizin Direkt. Es war grandios, mit Ihnen über dieses Thema so zu sprechen. Vielen Dank für den ganzen Einsatz mit Ihrem Team zusammen, was Sie jeden Tag da leisten in der Klinik und die Patienten in den Arm nehmen und aufnehmen. Auch hoffentlich mit der Folge wieder auch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit bieten. Schön, dass Sie heute da waren. Vielen lieben Dank.
Ich sage von meiner Seite vielen, vielen Dank für dieses tolle, angenehme Gespräch. Und ich weiß, es wird wahrscheinlich rausgeschnitten. Aber ich möchte es wirklich betonen, das, wo wir hier sind und sitzen, ist einzigartig, ist toll aufgebaut, ist eine grandiose Atmosphäre. Und Florian Beigelbeck, der mir hier gegenüber sitzt, der das wahrscheinlich rausschneiden wird, ist menschlich toll, er macht das ja toll. Und dieses Medizindirekt ist ein tolles, wirklich eine ganz großartige Institution. Und ich glaube, das oder möchte ich oder ist mir ein Anliegen, das hier auch mit zu betonen. Und ich wünsche da auch weiterhin viel Spaß und auf diesem Niveau das Ganze weiterzuführen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Vielen Dank, Herr Professor.
Das war Medizin Direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.